Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend. Wir beginnen die Sendung gleich mit einem Buch. Das heißt Die schönste Version. Wer da jetzt aber einen Roman erwartet, in dem es rosarot zugeht, der wird sich wundern, denn es geht ums Thema Gewalt in Beziehungen.
Und wir nehmen Sie in dieser Stunde mit in einen sehr besonderen Berliner Buchladen. Einen Buchladen, der sich nur einem Thema verschreibt. Seien Sie gespannt.
Radio 1. Favorit Buch.
Eine Kleinstadt in der Lausitz in den späten Nullerjahren. Jella und Jannik sind nach außen hin das perfekte junge Paar. Aus der ersten großen Liebe soll ein gemeinsames Leben werden. Dinner mit befreundeten Pärchen, gemeinsam Lasagne mit Zitronenpfeffer kochen. Und auf dem Balkon duftet es nach Minze. Doch es kommt zum Streit. Jannik nennt Jella Hure, boxt sie in den Magen und wirbt sie am Hals. Plötzlich findet sich die junge Frau auf der Polizeiwache wieder und erstattet Anzeige wegen häuslicher Gewalt. Zurück in ihrem alten Kinderzimmer fragt sich Jella, wie es so weit kommen konnte. Die schönste Version, so heißt der Debütroman von Ruth Maria Thomas, in dem die Cottbusser Autorin über das Aufwachsen in der Lausitz und über das Frauwerden nachdenkt. Die schönste Version hat es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Jetzt ist Ruth Maria Thomas zu Gast bei den Literaturagenten.
Schönen guten Abend.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Die schönste Version mit dem Titel werden Sie wohl so manchen in die Irre führen, der unter dem Titel vielleicht nicht unbedingt einen Roman erwartet, in dem es um Gewalt in Beziehungen geht. Ist diese Irreführung auch ein wenig Absicht? Und was schwingt für Sie mit in diesem Titel?
Also ich wollte natürlich niemanden in die Irre führen mit dem Titel, aber es geht schon so ein bisschen darum, die schönste Version der Geschichte, die man erzählt, die man sich selbst erzählt, die man anderen erzählt. Und wenn es eine schönste Version gibt, dann gibt es aber meistens auch eine andere Version. Genau, und so ist das auch in diesem Buch.
Sie beginnen Ihren Roman ja eben mit der schönsten Version einer Liebesgeschichte. Das sind aber streng genommen nur 2,5 Seiten. Danach finden wir uns mit Jella auf der Polizeiwache, wo sie Anzeige erstattet gegen Jannik wegen Körperverletzung. Warum haben Sie diese Gefühlsgegensätze gleich so direkt an den Anfang des Romans gestellt?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, um schon als Leserinnen und Leser einen Eindruck zu bekommen von den Gefühlsgegensätzen, mit denen sich die Protagonistin auseinandersetzt in dieser toxischen Beziehung. Also dieses Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt, große Liebe, große Gewalt, das sind die Gegensätze, die in Jellas Leben Alltag geworden sind und die dann auch dazu führen, dass es für sie halt nicht so klar ist, okay, ich habe ihn jetzt angezeigt, aber ist es jetzt wirklich vorbei?
Auch diese Frage, wer ist Opfer, wer ist Täter, die steht so von Anfang an im Buch im Raum, denn der Polizist erklärt Jella, dass auch sie angezeigt werden muss wegen Körperverletzung, weil sie sich gewehrt hat, weil sie Jannik eine Pfeffermühle auf den Kopf geschlagen hat, damit er seinen Würgegriff löst. Und Jellas Vater sagt an einer Stelle auch, es gehören immer zwei dazu. Wie sind Sie mit diesen Opfer-Täter-Zuschreibungen beim Schreiben umgegangen?
Ja, das war für mich eine große Herausforderung beim Schreiben, weil mir natürlich aus meiner heutigen Sozialisation mit dem Wissen, was ich habe, ich habe mich ja jetzt auch schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt, klar ist, dass Jannik aufgrund von patriarchalen Besitzansprüchen und Machtansprüchen Gewalt gegen Jella ausübt und dass eine andere Gewalt ist als diese, die Jella aus Ohnmacht und Verzweiflung und Hilflosigkeit ausübt. Aber das so zu schreiben, dass Jella auch wirklich gefangen ist in dieser eigenen gefühlten Mittäterschaft. Ja, das war eine große Herausforderung.
Ja. Jetzt flüchtet Jella nach diesem Erlebnis ja in die Wohnung ihres Vaters und sitzt da wirklich in ihrem alten Kinderzimmer, ignoriert Janiks Anrufe. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr besonderer Ort. Warum haben Sie sich für diese Perspektive entschieden, aus diesem alten Kinderzimmer heraus zu erzählen, in dem sich ja auch wirklich nichts verändert hat?
Ich glaube, erstmal wollte ich Jella in Sicherheit bringen. Mhm. Und zu Hause fühlt sie sich sicher bei ihrem Vater. Und dann aber dieses Kinderzimmer auch als Erzählanlass zu nehmen, um nochmal zurückzuschauen, um nochmal zu schauen, okay, wie bin ich denn hier hingekommen? Und dann die ganzen Fallstricke ihrer weiblichen Sozialisation von dort aus aufzurollen. Also von dem ganzen Glitzer-Make-up, von den ganzen Zeitschriften, Bravo Girl, wo gefragt wird, ja, was kannst du tun, um deinen Schwarm zu beeindrucken? Und genau, das war so der Gedanke dahinter.
Genau, weil man könnte ja erwarten, es wird einfach diese Beziehung aufgerollt, aber es geht ja wirklich auch zurück in die Geschichte ihrer Kindheit. Es wird erzählt davon, wie das Dorf ihrer Familie vom Tagebau zerstört wurde, wie die Mutter aus dem Leben in der Platte in der Kleinstadt dann nach Berlin flieht und auch über die Erlebnisse mit Jungs als Teenagerin, die zahlreichen. Warum war es wichtig, all das in dieser Vollständigkeit zu erzählen?
Ich glaube, nur in dieser Vollständigkeit bekommen wir ein Bild von den Dingen. Wenn man das so losgelöst betrachtet, könnte man fragen, ja, aber, und das wird ja auch leider ganz oft gefragt, oft wird ja leider nicht gefragt, okay, aber warum ist denn der Täter geworden, sondern es wird gefragt, ja, aber warum ist die Frau denn geblieben? Um dieser Frage nachzuspüren, musste ich anfangen, über die schmerzhaften Schönheitsideale, die nie erreicht werden können, über diese frauenverachtende Rap-Lyrics und den ganzen Übergriffen, für die es in den 2000er Jahren noch nicht mal so richtig ein gesellschaftliches Bewusstsein und keine gesellschaftliche Sprache gab, zu erzählen.
Dem Buch ist auch ein Zitat vorangestellt aus einem Lana Del Rey Song, Music to Watch Boys To. Lana Del Rey ist ja selbst so eine fleischgewordene Männerfantasie. Welche Verbindung gibt es denn zwischen diesem Song und ihrem Roman?
Ich finde, fand bei dem Song, jetzt muss ich mal selber nochmal ganz kurz gucken, dass ich das richtig zitiere. Genau, I know what only the girls now lies can buy eternity. Also ich weiß, was nur die Mädchen wissen, lügen können, Unendlichkeit kaufen, dass dieses sich verstellen und dieses Lügen quasi zur Strategie werden kann für Frauen, um in diesen patriarchalen Strukturen zu überleben.
Und in dieser Woche sprechen wir über unseren Favoritbuch. Die schönste Version ist das. Ruth-Maria Thomas ist nach wie vor am Telefon. Hallo nochmal.
Hallo.
Sie erzählen im Roman die Geschichte von Jella, die in der ostdeutschen Provinz aufwächst und erzählen auch immer von so kleinen und großen Momenten, ich nenne es mal der weiblichen Anpassung und Unterordnung, die einzeln vielleicht nicht ins Gewicht fallen, aber die sich so auftürmen zu so einem richtigen Berg. Also um ein banales Beispiel zu nennen, sie hätte eigentlich lieber Gin Tonic mit Gurke als mit Zitrone, aber dem Mann zuliebe sagt sie das nicht. Eigentlich hätte sie ihr erstes Mal lieber bei Kerzenschein mit Satinbettwäsche und nicht am Rand einer Tagebaugrube mit Blick in den Abgrund. Und das führt am Ende sogar zu einer Situation, in der sie Nein sagt zum Sex mit einem Mann, der das einfach übergeht. Der sagt, er hätte gedacht, sie hätte das nur gesagt, um ihn anzumachen. Welche Bedeutung haben für Sie diese kleinen, aber auch die großen Anpassungen und Grenzüberschreitungen?
Ich erzähle ja eine Geschichte, die in den 2000ern spielt. Und ich habe ja gerade schon ganz kurz erwähnt, dass es damals für diese diversen Formen von Gewalt kaum ein breites gesellschaftliches Bewusstsein gab und wenig darüber gesprochen wurde. Aber dann gab es ja MeToo und dann hat sich das ein wenig geändert. Damit möchte ich auf keinen Fall sagen, dass sich die Taten geändert haben, denn leider ist heutzutage immer noch, haben wir die gleichen, wenn nicht noch schlimmere Zahlen, was Übergriffe, Vergewaltigung und häusliche Gewalt angeht. Aber es wird anders darüber gesprochen. Und die Geschichten von damals, die ganz oft nicht erzählt wurden, für die es keine Sprache gab, die erstrecken sich aber immer noch in die Gegenwart und ins Heute und müssen ganz unbedingt erzählt werden. Und zwar jede kleinste Übergriffigkeit, jedes Nein, das nicht gehört wurde, weil diese Dinge summieren sich und führen zu immer stärkerer Gewalt gegen Frauen.
Als Teenagerin, da verfolgt Jella mit ihrer Freundin Shelly das Projekt Geilheit. Und zwar wurden beide ja von ihren ersten Freunden verlassen und jetzt richten sie ihr ganzes Leben danach aus, maximal attraktiv für die Jungs- und Männerwelt zu sein. Dabei befolgen sie also jede Menge Ratschläge aus der Bravo. Haben sie dieses Projekt Geilheit, ja, im Grunde so genannt, um die Wirklichkeit bewusst etwas zu überzeichnen, damit deutlich wird, unter welchen Extrembedingungen aus Mädchen Frauen werden?
Ja, tatsächlich, da muss ich gestehen, dass das Projekt Geilheit, dieser Name, ein kleines bisschen aus dem Leben geklaut ist, dass ich damals tatsächlich wirklich mit meinen Freundinnen ein Projekt Geilheit hatte. Das sah ein bisschen anders aus als das von Shelly und Jella, aber dieses Geilsein, geil gefunden werden, das war tatsächlich leider gar keine Überzeichnung, sondern das war ein ganz, ganz, ganz großes Ziel.
Dem Roman ist ein Zitat vorangestellt aus Das kunstseidene Mädchen, ein Buch von Irmgard Keun aus dem Jahr 1932. In diesem wirklich großartig geschriebenen Mann, der das Leben der Frauen in der Weimarer Republik einfängt, gibt es eine Doris, ein Mädchen aus der Provinz, die geht nach Berlin und nimmt sich vor, ich will ein Glanz sein. Und jetzt ist es so, dass die Jella diesen Satz auch aufgreift, dieses ich will ein Glanz sein, dass das auch ein Buch ist, das sie toll findet. Und es geht sogar so weit, dass sie sich zum Abiball ein Kleid aus Kunstseide kauft. Ist Jella für sie so ein bisschen als Millennial auch eine Version des kunstseidenen Mädchens?
Ja, auf jeden Fall hat sie auch ja diese Bestrebungen des kunstseidenen Mädchens. Da vielleicht ja auch nochmal ganz kurz so das Nachwendesetting, in dem sie lebt. Ihre Mutter, die die Familie verlassen hat, um auch gerade Glitzer, Glamour und ein bisschen mehr Glanz zu finden als in der deutschen kleinen Stadt, in der sie gelebt hat. Ja, also könnte man schon so sagen, dass Jella auf jeden Fall diese Idee davon hat, dass es irgendwie mehr gibt und dann aber nicht so richtig den Plan, wie ja auch die Doris in dem Kunstseidenen Mädchen, wie man diese Idee in die Tat umsetzt. Mhm. Aber was mir ganz wichtig war, vor allen Dingen, war die Sprache auch. Also dass Jella kriegt ja das Buch zugespielt in der Bibliothek, in der sie dann auch arbeitet. Und mir war das so wichtig, ihr da dadurch so eine Sprache zu geben, die so ein bisschen im Kontrast steht zu den ganzen frauenverachtenden Rap-Texten von KIZ und Prinz P, die ja diese Zeit leider geprägt haben.
Und man könnte ja auch fast sogar ein paar Parallelen sehen zwischen der Sprache Irmgard Keuns und der Sprache, wie sie hier in dem Roman eine Rolle spielt. Also Irmgard Keun hat wirklich diesen wahnsinnig tollen, flapsig lakonischen Ton, sehr umgangssprachlich, manchmal sehr naiv. Und ihre Erzählerin, die haut Sätze raus wie alles kaputt, nirgendwo Minze, keine Scheißlasagne. Also inwiefern ist dieser Irmgard Keun Stil für sie als Schriftstellerin auch vielleicht Inspiration gewesen?
Ja, der war auf jeden Fall ganz, ganz große Inspiration und ich freue mich immer total, wenn man das rausliest. Genau, ich habe dieses Buch in meinem Studium von meiner Professorin Ulrike Dresner bekommen und war hin und weg von der Sprache der Erzählerin. Also es hat mich richtig umgehauen, dass die Sprache so nah war und gleichzeitig so kunstvoll ist, also dass sich das Flapsige und Schnoddrige abwechselt mit so ganz zarten, weichen Tönen, dass die Erzählerin einfach schonungslos gibt, was sie hat sprachlich und total ambivalent ist. Das hat mich total beeindruckt und hat mir auch irgendwie ein Tor geöffnet, dass das möglich ist, dass Literatur das darf. Ja, das wollte ich auch machen.
Also am besten einfach gleich beide Bücher besorgen, falls Sie sie beide noch nicht gelesen haben und hintereinander weglesen. Kann ich nur empfehlen. Wir haben noch eine allerletzte Frage. Wir senden ja für Berlin und Brandenburg. Sie benennen die Stadt nicht, in der die schönste Version spielt, aber es liegt sehr, sehr nahe, dass es eben die Stadt ist, in der Sie geboren sind, aufgewachsen sind, in Cottbus. Wie viel Cottbus steckt in diesem Roman?
Also es ist ja mein Debütroman und man sagt ja so schön, dass in Debütromanen immer schon sehr stark davon geschrieben wird, was der Autor oder die Autorin kennt. Und natürlich hat Cottbus einen großen Einfluss auf das Buch. Also die Welt, die da gebaut wird, hat natürlich auch Ähnlichkeiten mit Cottbus. Aber mir war es halt ganz wichtig, Cottbus nicht zu benennen und ich habe auch andere Orte erfunden. Ich wollte irgendwie der Stadt die Geschichte nicht überhelfen oder andersrum. Da hatte ich irgendwie auch zu viel Respekt vor meiner Heimatstadt. Was heißt Respekt vielleicht? Ja, habe ich mich auch nicht getraut. Weiß ich nicht.
Gut, Maria Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch und vielen, vielen Dank für diesen Roman, die schönste Version, erschienen bei Rowohlt 100 Augen. 272 Seiten ist das Buch dick und es kostet 24 Euro. Danke.
Und wir drücken natürlich die Daumen für den Deutschen Buchpreis. Da steht der Roman ja auf der Longlist. Alles Gute. Tschüss.
Toi, toi, toi.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Gesa, wir beide, wir lesen viele Bücher und wählen dann immer aus, was wir richtig gut finden. Aha. Was müssen wir unbedingt vorstellen hier in der Sendung. Und beim nächsten Buch, da muss ich sagen, da hatte ich Hilfe von einer Testleserin, die dieses Buch viel besser beurteilen kann als ich. Denn es geht um ein Kinderbuch mit dem schönen Titel Winterkind und Herr Jemine. Und das hat unsere Radio 1-Kollegin Marion Brasch geschrieben.
Und es ist ein Roman für Kinder, der die Geschichte des Mädchens Winterkind erzählt, die in Winterstadt lebt und in ihrer Jacke, da trägt sie einen kleinen Mann mit sich herum, der heißt Herr Jemine und der meckert ausgesprochen gerne, ruft ausgesprochen gerne, Herr Jemine. Also eigentlich sind die beiden, muss man sagen, nur auf der Suche nach einem Frühstück, aber sie finden das ganz große Abenteuer. Sie finden nämlich einen Zauberwürfel, der zaubern kann, dass man jede Fremdsprache versteht und dank dieser Fähigkeit kommen sie auf ein Schiff, das gerade zu einer Reise ans andere Ende der Welt aufbricht. über diesen Abenteuerroman, da sprechen wir jetzt mit unserer sehr verehrten Kollegin Marion Brasch. Hallo Marion.
Hallo ihr zwei, ne?
Hallo Marion. Winterkind und Herr Jemine beruht auf einer Geschichte, die du damals für deine Tochter erfunden hast. Über wie viele Jahre hast du diese Geschichte erzählt und wie sehr hat die sich auch eigentlich während des Erzählens erst selbst geschrieben und immer wieder verändert?
Ja, die habe ich angefangen, ihr zu erzählen, da war die 4, die ist jetzt 31, ne? Das kann sich mal vorstellen. Und immer mal wieder, also das war wie so eine kleine Fortsetzungsgeschichte, so eine Gute-Nacht-Geschichte, das kennt ihr ja von euren Kindern sicher auch.
Oh ja.
Da denkt man sich irgendwas aus und so sind diese beiden Figuren entstanden über eine bestimmte Zeit. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, eigentlich müsste ich das mal aufschreiben. Also auch damals schon, das habe ich dann angefangen, das waren 2 Seiten. Und dann, wie es so oft bei mir ist, ich fange irgendwas an und lasse es dann sein. Und dann habe ich das nicht weitergeschrieben. Und irgendwie vor 2 Jahren, glaube ich, war es, kam das Theater in Dresden, Theater Junge Generation, also ein Kinder- und Jugendtheater, zu mir und hat gesagt, sie würden gerne ein Theaterstück machen, ob ich da eine Idee hätte. Und dann ist mir die Geschichte wieder eingefallen. Und dann habe ich die als Theaterstück gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich die jetzt auch wirklich mal weitererzählen. So
ja,
war das.
Interessant, aber dann ist ja doch einige Zeit vergangen. Hattest du denn die Geschichte noch so richtig auf der Pfanne? Oder hast du dann deine Tochter auch noch mal gefragt, ob die sich an bestimmte Details miterinnern kann?
Ich hatte wirklich nur diesen Anfang noch in Erinnerung, also den ich auch aufgeschrieben hatte. Wir gehen los, also Winterkind und Herr Jemine gehen los, Frühstück suchen. Und dann habe ich im Prinzip das weitergesponnen. Also ich weiß nicht mehr, was ich ihr noch alles erzählt habe, aber diese beiden hatten eben immer Zoff miteinander und sind eben trotzdem beste Freunde. Das war so das Grundmotiv. Mhm. So. Und das habe ich dann einfach weitergesponnen.
Die Vorstellung, so einen kleinen Begleiter mit sich rumzutragen in der Tasche und keiner weiß, dass da noch jemand ist, der so in allen Lebenslagen dabei ist, einem auch Ratschläge gibt, das gefällt wahrscheinlich vielen Kindern. Weißt du noch, wie du darauf gekommen bist, was dir daran gefallen hat?
Das war so, dass meine Tochter, die hatte, wie so viele Kinder, so imaginäre Freunde. Und da gab es 2. Mhm. Und die eine war, weiß ich nicht, wie die hießen, die eine war die Liebe, ne? Und die andere war die, die immer Scheiße gebaut hat und die immer verantwortlich war für das, wenn sie irgendwie Mist gemacht hat. Also die Verantwortung abgewälzt auf jemand anders. Also das war, glaube ich, so der Grund, dass ich diesen Herrn Jemine erfunden habe. Dachte, okay, das ist ja so jemand, mhm, der eigentlich immer widerspricht, der alles anders machen will und trotzdem aber zu einem gehört. Und so, das war so im Prinzip diese Grundidee für diese beiden Figuren. Und die dann loszuschicken, das fand ich dann selber ein Abenteuer.
Das glaube ich. Jetzt ist dieses Buch ja voller fantastischer Einfälle. Also es gibt da diesen Zauberwürfel, von dem wir gerade schon gehört haben, mit dem man alle Sprachen sprechen kann. Es gibt ein Blauharz, das alle Wunden heilt, aber man vergisst leider auch alle Abenteuer, bei denen man sich diese Verletzung geholt hat. Und es gibt die Ammerklaffensprache. Kannst du uns von der bitte eine kleine Kostprobe geben?
Okay, also ja. Also Ammerklaffe, der Ammerklaffe ist ein Klammeraffe, der wohnt im Dschungel. Also die kommen dann irgendwann ans andere Ende der Welt mit dem Schiff und müssen da wiederum Abendbrot suchen und dann treffen die eben so Leute, ne? Und mhm, einer davon ist ein Klammeraffe und der verdreht die Wörter, weil er sich langweilt. Mhm. Also der sagt eben, es ist langweilig und deswegen bin ich Ammerklaffe und das da drüben ist ein Metterschling und dann gibt's Nabanen und so. Und ich habe irgendwie gedacht, macht so einen Spaß, also Wörter verdrehen macht Spaß und dann gebe ich einfach diesem Ammerklaffen und damit den beiden irgendwie so diesen Moment Spaß, wo im Abenteuer, ne? Also wo sie sich auch selber verlaufen und ein bisschen verzweifelt sind, dann lockert das so ein bisschen auf.
Bei uns hat das für sehr viele Lacher gesorgt. Ich musste das dann auch immer nachmachen. Das Buch ist wirklich auch toll illustriert. Das ist ja für Kinder auch ein Zugang zu so einem Buch. Eleonore Weise hat das gemacht, mal in Farbe, mal in Schwarz-Weiß. Durftest du dir eigentlich als Autorin aussuchen, wie diese Illustrationen aussehen sollen und wer das übernimmt?
Der Verlag hat sie mir vorgeschlagen. Also als wir Jacobi und Stuart gesprochen haben, wer könnte das illustrieren, da kamen sie gleich mit Eleonore Weise um die Ecke und haben mir ein Buch gezeigt, das sie gemacht hat und das fand ich so toll, weil das nicht so süßlich, lieblich, mhm, und nicht so schrill ist und so, sondern so auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und auch aber trotzdem eine Verspieltheit und so eine Tiefe. Und da habe ich gesagt, die ist so toll, möchte ich gern. Und dann haben Eleonore Weise und ich uns immer so ein bisschen so verständigt. Sie hat so was gemalt und dann habe ich mir das angesehen und dann meistens war ich total happy und dann gab es manchmal so kleine, wo ich dachte, oh, da gibt es zum Beispiel so eine kleine Skizze. Es gibt ja so schwarz-weiß Vignetten dann auch in dem Buch und so. Dann gibt es so einen Vogel, der kackt auf einen Pudel und dann ist der Vogel oben und der Pudel unten und dann ist so die Linie, musste irgendwie stimmen. Sagte die Fluglinie der Kacke.
So. Klar. Hm.
So, also so eine Sachen, dass man irgendwie sagt, dass man das vielleicht so ausrichtet. Mhm. So.
Das geht schon wirklich Feintuning allerdings der Zusammenarbeit.
Ja, genau.
Mir fällt gerade noch ein, dass ich auch besonders fand, dass es ein Roman für Kinder ist. Auch darin finde ich, allein in dieser Herangehensweise, einen Roman für Kinder zu schreiben, steckt auch, dass man die Kinder als Leser wahnsinnig ernst nimmt.
Ja, genau. Also ich finde ja auch, dass Kinder manchmal auch wirklich so unterschätzt werden und dass man ihnen wirklich auch längere Geschichten, auch kleineren Kindern längere Geschichten zumuten kann und dass man, also selbst wenn sie auch noch nicht lesen können, wenn sie dann lesen können, eben auch erst recht, weil wir erzählen denen Geschichten und die wollen sie ja dann auch immer wieder hören und so. Also sie haben ja auch Geduld, sich auf eine Geschichte einzulassen und wollen dann auch mehr davon hören. Und deswegen dachte ich, okay, dann erzähle ich die einfach ein bisschen länger und mache einen Roman draus.
Winterkind und Herr Jemini, ich muss es einfach sagen, das wird bei uns zu Hause nicht gelesen, das wird gelebt. Meine Tochter spielt diese Geschichten nach. Ich muss leider immer die Meckerrolle übernehmen, die von Herrn Jemini. Ich weiß auch nicht warum. Aber wie ist es jetzt für dich und auch deine Tochter vielleicht, diese Vorstellung, dass eure Geschichte jetzt in ganz vielen anderen Familien gelesen und gelebt wird?
Ach, das ist so toll. Also als du mir das erzählst hast, Marie, dass deine Tochter das nachspielt oder so, das ist ja das Schönste, was passieren kann, dass so eine Geschichte plötzlich lebendig wird und durch die eigene Stimme und durch eigene Fantasie irgendwie weitererzählt wird vielleicht sogar oder dass die so ein Eigenleben entwickelt. Und das ist natürlich das Schönste, was so einer Geschichte passieren kann.
Sagt unsere Kollegin Marion Brasch. Sie hat den Abenteuerroman für Kinder Winterkind und Herr Jemini geschrieben mit Illustrationen von Elinor Weise. Erschienen ist der Band im Verlag Jacobi und Stewart. 117 Seiten, kosten 16 Euro. Und in 3 Wochen wird große Buchpremiere gefeiert von Winterkind und Herr Jemini. Und zwar am Sonntag, dem 6. Oktober. Um 15 Uhr, also durchaus kinderkompatibel, im Pfefferberg-Theater mit dem großartigen Stefan Kaminski, der auch das Hörbuch eingesprochen hat. Vielen, vielen Dank, Marion.
Dankeschön, ihr beiden, danke.
Tschüss, Marion.
Tschüss.
Viele träumen davon, trauen sich aber nicht, einen eigenen Buchladen aufmachen. Es gibt sie aber. Die Menschen, die sagen, ich stürze mich rein ins unternehmerische Risiko, ich mache einen Buchladen auf. In Berlin-Mitte gibt es seit 2 Jahren eine neue Buchhandlung, die dazu noch eine sehr besondere Idee verfolgt, nämlich den About Bookshop in der Linienstraße an der Ecke Tucholsky-Straße. Man kann den leicht übersehen, Gesa, diesen About Bookshop. Dir ist der Laden aber nicht entgangen. Was hat dich denn da hineingezogen und was ist das Besondere?
Also tatsächlich schon der Eingang hat mich neugierig gemacht. Das sieht so aus, um die eigentliche Tür herum ist so eine große Klammer gemalt, wie eine Sprechblase im Comic und darüber steht in schicker Typo nur About und man weiß überhaupt nicht so recht, ja, about was denn? Also um was geht's denn hier? Ist das jetzt irgendwie ein fancy Coffee Shop? Ist das eine Boutique? Dann beim Blick durchs Fenster sieht man aber, das ist offenbar eine Buchhandlung, aber keine, die bis unter die Decke jetzt mit Regalen und Bücherstapeln vollgerammelt ist. Es sieht eher aus wie in so einem Showroom. Jedes Buch hat so eine richtige kleine Aura, den Büchern wird nachgerade gehuldigt. Und das Grundprinzip erklärt die Mitinhaberin Gesine Tersin auch so.
Ich kenne das selber. Ich gehe manchmal in große Buchläden und möchte unbedingt ein Buch haben und was lesen und bin am Anfang begeistert und sehe aufregende Titel und irgendwann kippt es dann und ich bin überfordert und ich gehe raus, ohne ein Buch zu haben. Und das ist, glaube ich, bei uns anders, weil wir eine sehr persönliche Auswahl anbieten und viele Leute, die hier reinkommen, sagen, es ist so ein bisschen so wie eine eigene Bibliothek, also so als würde man in das Wohnzimmer von jemandem kommen und da stehen dann die Bücher, die gerade gelesen werden. Und das ist für viele Leute inspirierend und es wird sehr dankbar angenommen, weil es eben diese Vorauswahl hat. Und das schaffen wir natürlich, indem wir bestimmte Titel auch haben, die man auch in anderen Buchläden sieht, sodass man Vertrauen fasst und das Gefühl hat, okay, hier gibt es Leute, die kennen sich aus. Und dann haben wir aber Spaß daran, sie sozusagen zu verführen zu Titeln, die man nicht überall sieht, sondern die wir gefunden haben und die wir spannend finden, also die nicht in jedem Buchladen zu finden sind.
Ja, das, diesen persönlichen Zugang, eben nicht die Buchkette zu sein, in der alles steht, was man sich nur denken kann, das versuchen ja einige Buchläden so zu machen. Was macht den denn einzigartig?
Also das wirklich Besondere, zu diesem Grundbestand an Lieblingsbüchern gibt es alle 4 Monate ein neues Motto. Also ein Thema, zu dem dann eine extra Bücherauswahl zusammengestellt wird. Auf einer der Wände steht in dicken Lettern, welche das bislang schon waren. Also das sind Themen wie Müßiggang oder Freundschaft, die übrigens stark von der Pandemie geprägt waren. Aktuell geht es um Utopien und da findet sich also von Thomas Morus bis hin zum Atlas der nie vollendeten Bauwerke eine wahre Wunderkammer an Büchern zu genau diesem Thema.
Und wie kommt diese Auswahl zustande, auch die Entscheidung für so ein Thema? Wer entscheidet das wie?
Also Gesine Tersin macht den Laden gemeinsam mit drei Freunden, die selbst aus völlig unterschiedlichen Disziplinen kommen. Also von Architektur bis Film reicht die Expertise. Sie selbst ist promovierte Kunsthistorikerin und hat auch lange in diesem Feld gearbeitet. Und ich fand sehr spannend, wie sie anfangs damit gekämpft hat, ob dieser monothematischen Tiefenbohrung immer zu versuchen, ja, so eine Art Vollständigkeit zu erreichen. Und davon waren sie und die Mitstreiter aber ganz schnell wieder weg.
Ich hatte am Anfang so eine furchtbare Angst, dass irgendjemand in den Laden kommt und sagt, also diesen Titel haben Sie nicht zu dem Thema, das geht ja gar nicht. Und ich dachte, oh wei, das wäre schrecklich. Und habe dann gedacht, nein, wir müssen es umdrehen, wir müssen eher einladen, dass die Leute, die hier reinkommen, Bücher vorschlagen können zu den Themen. Das heißt, während dieses Thema läuft, ist es immer dynamisch. Also es kommen Leute rein, die tatsächlich ihre Lieblingsbücher zu dem Thema vorschlagen. Und auch wir, bei uns ist es so, dass wir, wenn wir ein Buch gerade zu dem Thema lesen, dann merken, wow, das gehört noch dazu. Und es ist ein dynamischer, sehr schöner Prozess, der sehr viel Spaß macht, auch muss man sagen.
Also ein gemeinsames Kuratieren mit den Leuten, die in den Laden
ganz
kommen,
genau.
Das ist ja dann wahrscheinlich auch schon ein spezielles Publikum, was da hinkommt.
Ja, und ich war ehrlich gesagt überrascht, wie viele Leute kamen. Also ich war da am Dienstag um die Mittagszeit und ich hatte den Eindruck, dass hier wirklich Stammkunden zum Stöbern kommen, aber definitiv auch ein sehr internationales Publikum. Also bei den Büchern stehen übrigens auch deutsche neben englischen und auch französischen Originalausgaben. Und auf die Frage, wie sie das überhaupt schafft, dass so ein Laden voller Lieblingsbücher nicht in ganz schnellster Zeit aus allen Nähten platzt, da hatte Gesine Tersin dieses schöne poetische Bild.
Und dann gibt es so Bücher, wo ich zumindest das Gefühl habe, okay, das muss da stehen, das muss ich eigentlich sehen. Das muss sozusagen in meinem Blickfeld sein. Aber es gibt natürlich wahnsinnig tolle neue Titel. Und es ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, Ebbe und Flut. Und dann bleiben halt die Muscheln auf dem Strand liegen und dann kommen die neuen dazu. Und so. Also das ist so eine Art, es ist ein dynamischer Prozess.
Ja, und du hörst also schon dieser Hang zu schönen Bildern. Und das ist übrigens auch so eine tolle Idee hier in diesem About Bookshop, die liebevolle Auswahl zu den jeweiligen Themen. Die erscheint nochmal als so eine Mischung aus Poster und Kunstdruck. Also so eine Art Archiv der Bücher zum Thema, erhältlich als ausgesprochen schöner Siebdruck. Und der ist dann faltbar und so entsteht so ganz, ganz langsam so eine Art riesiges Archiv aus diesen Siebdruckbögen zu den einzelnen Themen. Also es ist ein tolles Sortiment in einem kleinen, aber sehr einladenden Ladengeschäft, in dem man übrigens auch noch sehr guten Kaffee serviert bekommt.
Und das hilft ja auch immer beim Lesen. Wenn Sie jetzt auch mal rein wollen in den About Bookshop, der findet sich in der Linienstraße 114, geöffnet ist Montag bis Samstags von 11 bis 19 Uhr. Und zurzeit werden neben den Allzeit-Lieblingsbüchern auch Bücher schwerpunktmäßig zum Thema Utopien vorgestellt. Dank dir, Gesa.
Sehr gerne.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Bei uns Literaturagentinnen können Sie eine maßgeschneiderte Buchberatung bekommen. Und zwar jeden Sonntag öffnet unsere Praxis und wir verschreiben dann immer ein Buch, das das Leben vielleicht ein kleines bisschen besser machen kann. Unsere praktizierenden Buchbehandler und Behandlerinnen, die arbeiten in den unabhängigen Buchläden in Berlin und wissen ganz genau, was sie tun.
Ja, und wenn Sie jetzt denken, das will ich auch, einfach auf radio1.de gehen, auf die Seite der Literaturagenten, unseren Fragebogen ausfüllen und dann melden wir uns mit einem Termin für eine passgenaue Buchbehandlung. So genau hat es auch Radio 1-Hörerin Dorit gemacht, aus der Nähe von der Lutherstadt Wittenberg. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Sie haben uns geschrieben, dass Sie im Moment wenig Zeit zu lesen haben. Viel Arbeit, Termine, der Garten, all das spannt Sie ein. Und Ihr Mann ist viel unterwegs und Sie daher oft allein. Kommen Sie vor lauter liegen gebliebener Arbeit abends gar nicht zum Lesen?
Oft ist es tatsächlich so, ja. Und deswegen würde ich mir wirklich ein Buch wünschen, was mich so fesselt, dass ich mich einfach in den Lesesessel verkrümel und alles mal liegen lasse.
Und jetzt ist natürlich die Frage, was für Bücher sind es, die Sie fesseln? Sie haben uns geschrieben, Sie haben Biologie studiert. Sie mögen tatsächlich auch gerne Bücher, die ja so durchaus naturwissenschaftliche Fakten mit einweben. Den Schwarm von Frank Schätzing haben Sie gemocht oder auch die Spirale von Paul McGuigan. Ein Thriller über einen Pilz, der jeden Menschen in eine tödliche Waffe verwandeln kann. Können Sie ein bisschen genauer spezifizieren, was Sie so fasziniert an dieser Mischung aus Thriller und Naturwissenschaften?
Ja, also natürlich Thriller, ganz klar, die Spannung, die einen dann auch an das Buch fesselt und dann eben dieser naturwissenschaftliche Hintergrund. Wenn man dann vielleicht aus dem Studium nochmal so ein paar Fakten vorkramt und ach ja, genau, so war das, beziehungsweise man dann tatsächlich auch manchmal Sachen nachlesen muss und quasi guckt, ob das, was geschrieben wird, auch tatsächlich so richtig ist.
Na, das ist doch ein Fall für unseren Buchbehandler Christian Koch von der Hammett Krimi-Buchhandlung in der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Christian.
Ich grüße euch. Schönen Abend.
Hallo. Guten Abend. Du hast Dorits Fragebogen ganz genau studiert, hast auch gerade ein bisschen gelauscht. Was fällt dir zu diesem Fall ein?
Genau, mir ist ziemlich schnell eingefallen ein Roman namens Gras, der ist im Frühjahr dieses Jahres von Bernhard Kegel erschienen im Dörlemann Verlag. Und ich finde, der passt wie die sprichwörtliche Faust ins Auge, weil es ist ein hochspannender Wissenschaftsthriller, der in Berlin spielt, der zwei Zeitebenen hat, Berlin heute und Berlin in einer nahen Zukunft in 4 Jahren. Und der Titel ist Programm. Gras wächst plötzlich überall. Die Berliner und Berlinerinnen finden das toll, weil es das Grau ein bisschen aufhübscht. Aber dann stellen sie fest, dass dieses Gras immer mehr wird, dass es scharfe Kanten hat. Und egal, ob man es abschneidet, ob man es abflammt, ob man es samt Wurzeln rausholt, es ist unkaputtbar. Dann beschreibt Bernhard Kegel, was das mit dieser Stadt macht. Also erst brechen Fußwege auf, dann werden Stromleitungen zerstört, Gasleitungen. Und nach wird die ganze Infrastruktur, ja, geht den Bach runter. Das ist einfach erschreckend, aber es ist so nah, weil jeder kennt Berlin, jeder weiß, wie eine Straße aussieht. Das hat mich sehr fasziniert.
Bei dem Titel könnte man natürlich jetzt auf den ersten Blick auch so einen Kifferroman vermuten, aber das Gras hat nichts mit dem Gras zu tun.
Nein, es ist wirklich gemeines Gras. Es hat dann auch einen Namen, den gibt die weibliche Hauptfigur diesem Gras. Das ist eine junge Biologiestudentin, die nennt dieses Gras für sich selber Invicta, also die Unbesiegbare. Und da kann man schon ahnen, der Name ist auch hier wirklich Programm.
Dorit, kennen Sie das Buch schon oder könnte das was für Sie sein?
Ich kenne das Buch noch nicht und ich glaube, das muss ich mir jetzt auf jeden Fall holen.
Vielleicht, Christian, kannst du noch mal kurz erklären, weil Dorit suchte ja was Fesselndes, was Spannendes. Woraus kommt denn die Spannung in diesem Buch?
Also diese Spannung ist einmal, finde ich, es ist ja ein Szenario, was erstmal fremd ist. Aber irgendwo kennt ja jeder auch, wie überraschend etwas auf, sag ich einmal, die Stadt Berlin einbrechen. Denken wir an Covid-19, Corona, also was plötzlich alles möglich war. Und der andere Punkt, und das rechne ich Bernhard Kegel eben hoch an, ist, wie er diese Geschichte gestaltet. Es ist einmal Berlin heute und dann ist es Berlin in 4 Jahren. Diese Stadt haben ganz viele Menschen der 3,7 Millionen Einwohner, Einwohnerinnen verlassen. Und nur die Hauptfigur, diese junge Biologiestudentin, die bleibt hier, weil sie hat das Gras ja mit als Erste entdeckt. Sie hat einen Namen gegeben und du erfährst, was aus einer Stadt wird. In ganz kleinen Teilen vergleiche ich es mit Detroit, also der Stadt in den USA, die ja eine Millionenstadt war. Dann sind die Autowerke abgezogen und plötzlich liegen ganze Stadtteile brach. Es ist einfach auch faszinierend und hochspannend, was aus Berlin wird, wenn überall Gras wächst, wenn es Wände eindrückt. Mich hat das sehr gefesselt.
Also Christian, ich muss an der Stelle wirklich mal sagen, was für eine Top-Beratung. Da schreibt uns eine Hörerin, die Biologie studiert hat und du findest eine Protagonistin, die Biologie studiert. Also bitte.
Manchmal gibt es auch Zufälle.
Ja, jetzt muss das Buch nur noch unserer Hörerin Dorit gefallen. Ja. Dorit, geben Sie uns doch unbedingt auch Feedback, wie das gepasst hat. Würde uns sehr, sehr interessieren. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch ein Buch suchen, das Sie so fesselt, dass Sie wirklich durchaus auch mal Ihre eigene Arbeit liegen lassen können, dann melden Sie sich bei uns. Wir danken für heute ganz, ganz herzlich an unseren Buchberater, an Christian Koch aus der Hammett Krimi-Buchhandlung in der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg. Und den Roman Gras von Bernhard Kegel, der ist erschienen im Dörlemann Verlag, hat 388 Seiten, kostet 25 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Christian. Und Dorit, wir sind gespannt. Melden Sie sich unbedingt, ob das was war.
Sehr gerne. Schönen Abend.
Und jetzt lassen wir mal Gras drüber wachsen. Tschüss.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de. Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Wühlen, so heißt die kleine sächsische Stadt, in die Anna mit ihren polnischen Eltern eingewandert ist. Hier hat sie sich mit den ungleichen Schwestern Franziska und Christina angefreundet. Und hier wird sie einige Jahre später sortieren, was ihr die Schwestern an Notizen, Therapieberichten und Aufzeichnungen zurückgelassen haben. Fragmente eines Aufwachsens zu Wendezeiten, einer Suche nach dem richtigen Platz, Stationen zwischen freiem Punk und Psychiatrie, zwischen freiem Radio und harter Realität. Wühlen. So hat die Leipziger Autorin Caroline Krahl ihr Prosa-Debüt über die Ambivalenzen der Wiedervereinigung genannt. Unsere lesende Autorin Annette Gröschner hat Wühlen für uns gelesen.
Und darüber freuen wir uns sehr. Hallo Annette.
Hallo.
Hallo.
Ja, erzähl uns mal ein wenig über Anna, Franziska und Christina, beziehungsweise Franz und Chris, wie die Schwestern ja nur genannt werden. Was bedeutet für diese beiden Schwestern das Jahr 89?
Ja, das Jahr 89 haben sie selber gar nicht so groß mitgekriegt, da waren sie noch sehr klein. Also Franz ist die Ältere, die war da schon auf der Welt und Chris ist, glaube ich, gerade erst geboren. Aber sie haben natürlich die Auswirkungen dieses Jahres erlebt. Also in dieser Plattenbausiedlung, in der sie wohnen, da sind die Eltern von dieser Transformation betroffen und gerade die Mütter, und die Mütter spielen da halt eine große Rolle, die haben eben alle ihre Arbeit verloren und Anna, die Freundin der beiden, da ist die Mutter polnische Vertragsarbeiterin gewesen, da sind die Verträge gekündigt worden. Also die wachsen auf in einer Zeit, wo quasi eigentlich die Freiheit gekommen ist, sie aber gleichzeitig eingeschränkt wird. Und vor allen Dingen eben auch die Freiheit der Frauen.
Jetzt ist Caroline Krahl selber in den 80ern und 90ern in Leipzig aufgewachsen. Sicherlich ist ja viel von dem, was sie selber erlebt hat, in das Buch eingeflossen, oder?
Ja, sie ist 88 in Dresden geboren und lebt in Leipzig und sie interessiert sich schon sehr lange für Träume und Utopien der alternativen Bewegung von 1989. Da hatte ich auch schon mal Kontakt mit ihr, bevor sie dieses Buch geschrieben hat. Und sie ist selber auch in Leipzig in Teil einer Literaturzeitschrift PS, Anmerkungen zum Literaturbetrieb politisch schreiben. Also es geht auch immer um das politische Schreiben und das widerspiegelt sich auch so ein bisschen im Roman.
Welche Rolle spielt denn die Tatsache, dass Chris, Franz und Anna eben junge Frauen sind? Also ist das so eine Art vielleicht weibliche Version von Hendrik Bolls Nullerjahren? Also aus der Perspektive von jungen Männern kennen wir ja durchaus diese Themen. Unterscheidet sich der Blick?
Ja, auf jeden Fall unterscheidet sich der Blick. Also es geht ja um diese vorherrschenden Jugendkulturen, also die Skins und Faschos und die Frage, wie eine junge Frau in Punkklamotten Strategien entwickelt, um dort also quasi abends wieder zurückzukommen nach Hause. Mhm. Und das wird an verschiedenen Quellen erzählt. Unter anderem ist es auch ein freies Radiostück über das Heckert-Gebiet in Chemnitz, wo einfach so auch beschrieben wird, dass eben diese neue Freiheit eben auch eine Unfreiheit für diese jungen Frauen ist, weil eben diese Gewalt die Macht übernommen hat. Und es geht eben auch da auch immer um diese linken und alternativen Clubs und diese versuchte Zurückdrängung von Frauen aus dieser öffentlichen Sphäre. Das ist, glaube ich, so eine Grundthese des Buches, ne? Sowohl dieser jungen Frauen als auch der Mütter, der Wendemütter, wie sie sagt.
Du hast jetzt schon ein Radiostück angesprochen. Welche Rolle spielen denn Radio und Musik in diesem Roman?
Ja, es gibt, was die Musik angeht, sehr lustig. Es spielt ein Kalimba und ein Xylophon, also so diese in Anführungszeichen sehr einfachen Instrumente. Und auf diesen Instrumenten wird dann sowas wie die Punkgruppe Schleimkeim gespielt oder Silly. Mhm. Und Franz zieht auch mit diesem Xylophon nach Ungarn und macht dort Musik. Also die Musik spielt eine große Rolle. Und das Radio ist eben, Chris macht freies Radio. Und es gibt halt im Buch auch drei vollständige Textstücke aus freien Radioproduktionen. Einmal über das Seckart-Gebiet in Chemnitz, einmal über Romnia-Bewegung in Ungarn und dann noch ein drittes Radiostück über eine Radiopionierin oder elektronische Musikpionierin der DDR, die dann später Klangschalen macht. Mhm. Also eher so das Esoterische.
Also dieser fiktive Ortsname Wühlen, der scheint ja aber auch alles andere als Zufall zu sein. Also in was wird hier gewühlt? Zu was stößt man in diesem Roman vor? Das, was du da auch gerade über diese Radiostücke schilderst, sind das dann eigentlich reale Fundstücke?
Zum Teil sind es reale Fundstücke. Also es gibt auch hinten ein Literaturverzeichnis, wo ganz tolle Quellen auch aufgeführt werden, die auch eigentlich nicht so groß bekannt sind, was vor allen Dingen so diese Transformationszeit und Frauen angeht. Aber es gibt eben halt auch diese drei Oktavhefte und diesen Recherchehefter, den die beiden Anna und Chris anlegen, wo sie eben diese Texte auch sammeln aus dieser Transformationszeit, um dann später was draus zu machen. Und der jetzt leider verstorbene Thomas Heise hat ja davon geschrieben oder in einem Filmmaterial kommt das vor, dass Geschichte ein Haufen ist. Mhm. Und das finde ich ein sehr schönes Bild für eine Art und Weise, mit Geschichte umzugehen, was mir sehr liegt und was in diesem Buch auch wirklich gemacht wird. Also man kann so halt einen Haufen und dann zieht sie eben so Texte daraus hervor, bringt sie in einen neuen Zusammenhang und macht dann daraus ein Buch, was eben quasi nicht durcherzählt ist, sondern wo die Fragmente auch zu sehen sind, wo auch die psychische Überforderung dieser jungen Frauen zu lesen ist, die einfach diese Wende auch schwer, also die immer noch quasi in ihnen weiterlebt, ja, die so Luftwurzeln ausgebildet haben, die aber nicht wirklich das machen, was man im Allgemeinen Ankommen nennt.
Du hast gerade schon diese Fragmente angesprochen und neben dem Inhalt ist auch die Form dieses Buchs bemerkenswert und der Band hat es auch auf die Shortlist der Stiftung Buchkunst gebracht. Wie hat das Buch das geschafft? Was macht das besonders?
Ja, das ist eine ganz tolle Gestaltung des Buches, also vor allen Dingen, was so die Typografie angeht. Es gibt so unten langlaufende Kolumnentitel, wo dann immer beschrieben wird, in welchem Heft man sich jetzt gerade befindet. Und wenn man den Umschlag aufmacht, dann sieht man diese Hefte und man fragt sich dann, was ist authentisch, was hat sie dazu erfunden. Also da geht so die Typografie in den Inhalt auch über. Und das, finde ich, ist ziemlich gut gemacht. Auch die Größe, es ist so ein bisschen größer als ein A6 Notizheft, da hat die Form wirklich auch was mit dem Inhalt zu tun. Das mag ich sehr.
Wie wäre denn dein Kurzurteil für den Buchdeckel, liebe Annette?
Das Buch sendet Frauen kleine Stromstöße zur Ermunterung.
Und wer diese Stromstöße selber verspüren will, der greife zu Caroline Krahls Buch Wühlen. Der Roman ist erschienen im Verlag Trottoir Noir. 298 Seiten kosten 26 Euro. Und wir sagen vielen Dank für diese Empfehlung, Annette Kröschner.
Danke. Tschüss.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Jakob Hinrichs ist Comiczeichner und Illustrator für internationale Publikationen wie die New York Times, den Boston Globe oder auch für den Guardian und ganz viele andere. Er hat auch eine tolle Comicversion von Arthur Schnitzlers Traumnovelle gezeichnet, aber auch seine Version von Hans Falladas Trinker ist sehr gefeiert worden.
Zuletzt erschienen ist im Verlag Favoritenpresse der Band Modern Cyclists über die sehr innige Beziehung von Menschen zu ihren Fahrrädern. Jakob Hinrichs haben wir beim Berliner Bücherfest auf dem Bebelplatz getroffen, wo er von folgendem Wirkungstreffer geschwärmt hat.
Also ein Buch, was mich wirklich umgehauen hat und was mich auch wirklich lange schon begleitet, ist von Marie Marx, Marie, es brennt. Das ist im Kunstmann Verlag, glaube ich, erschienen. Das stand tatsächlich bei meinen Eltern im Buchregal und deshalb bin ich so ganz früh da rangekommen und fand die, ist ja eigentlich eine Graphic Novel, kann man sagen, bevor es eigentlich diesen Begriff Graphic Novel so auf dem deutschen Markt gegeben hat. Und ich finde diese autobiografische Erzählung von ihr, wie sie im Nazi-Regime aufwächst und auch immer wieder aneckt und so eine eigene Protesthaltung für sich entwickelt, total spannend und überzeugend. Und ich finde es wirklich lesenswert für jeden, der sich irgendwie mit grafischen Erzählungen oder ja auch mit deutscher Geschichte irgendwie auseinandersetzen will. Ist ist das meine Empfehlung. Ich finde es zeichnerisch total schön gemacht, weil die so sehr locker zeichnet, sehr aus der Hand heraus, dass der Strich hat irgendwie sehr viel Dynamik, Lebendigkeit und ich finde es wirklich großartig. Ja.
Marie, es brennt, eine gezeichnete Autobiografie von 1922 bis 1968 von Marie Marx, das schreibt sich CKS. Der Band ist 1995 zum ersten Mal erschienen und tatsächlich im Verlag Antje Kunstmann. Er ist derzeit nur noch antiquarisch zu kriegen und uns empfohlen hat den Band der Berliner Comiczeichner und Illustrator Jakob Hinrichs.
Der Autor Cormac McCarthy ist wirklich ein Meister darin, die Schattenseiten des amerikanischen Traums zu beschreiben. Romane wie No Country for Old Men oder The Street zeigen Menschen in geradezu apokalyptischen Landschaften, Endzeit-Szenarien, die zweifellos von Menschen gemacht sind. Und das unfassbare Grauen dieser dystopischen Bücher in Bilder zu übersetzen, das haben schon unterschiedlichste Regisseure versucht in ihren Filmen. Jetzt versucht sich auch der französische Comic-Star Manu Larcenet an einer Cormac-McCarthy-Adaption. Gesa, du hast dir den Band Die Straße angesehen. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, worum es eigentlich in der Geschichte geht.
Ja, also genau, vor 20 Jahren ungefähr hat Cormac McCarthy für diese Geschichte ja den Pulitzer-Preis bekommen und der Roman gilt als einer der ersten Clive-Fiction-Romane überhaupt und auch wenn es jetzt hier in der Adaption von Manu Larcenet nicht so klar benannt wird, man wird hier in eine Welt geworfen, wie sie offenbar nach einer Klimakatastrophe Wirklichkeit geworden ist. Hier wächst also im wahrsten Sinne des Wortes kein Gras mehr, Tiere gibt es auch keine mehr, nur ein paar Menschlein irren noch durch diese apokalyptische Welt, immer auf der Suche nach irgendwas Essbarem, dem Tod näher als dem Leben.
Ja, wieder was gelernt, womit man auf Partys angeben kann. Clive Fiction, da wissen jetzt alle, was es ist. Ja, das hört sich nicht besonders gemütlich an, dieses Szenario, dieses Setting. Wenn wir jetzt auf die eigentliche Handlung schauen, was passiert da in dieser Weltuntergangswelt?
Da begleiten wir einen Vater und seinen 10-jährigen Sohn auf ihrer, ja, wirklich schier endlosen Wanderung. Der Vater ist offenbar schwer krank. Die Mutter des Sohnes, das erfahren wir im Laufe der Geschichte, hat sich bereits vor Jahren mit einer Kugel das Leben genommen und eigentlich hat sie den Vater dazu aufgefordert, es ihr gleich zu tun. Und deswegen gehören zu den wenigen Habseligkeiten, die Vater und Sohn jetzt also in ihrem Einkaufswagen vor sich her durch diese Hölle schieben. Da gehört also jetzt auch noch ein Revolver dazu von einst, von damals mit den zwei verbleibenden Kugeln für alle Fälle.
Und irren die beiden da einfach rum oder haben die auch sowas wie ein Ziel?
Haben sie. Und zwar heißt es, wenn sie nur die Küste erreichen würden, dann würde sich Hoffnung auf ein besseres Leben, auf eine neue Lebensgrundlage überhaupt auftun. Und jetzt ohne zu viel zu spoilern, sei hier verraten, dass sich dieses Versprechen nicht einlösen wird. Stattdessen treffen die beiden auf immer neue, albtraumhafte Szenen. Sie treffen auf marodierende, völlig, ja man muss sagen, wirklich entmenschte Figuren, auf Kannibalen, die lebendige Menschen halten wie letzte Vorräte. Wir sehen eine Landschaft, die aus Asche, aus Schutt, aus Grauen besteht und die Manu Larcenet so berückend und so kunstvoll gezeichnet hat, dass sich das wirklich wie so ein Organismus schon fast erschließt.
Kunstvoll sagst du und berückend, wie genau setzt er das denn grafisch um, diese Untergangswelt?
Also farblich dominieren eindeutig Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Der Stil, der bewegt sich irgendwo zwischen Karikatur und so einem Hyperrealismus, fast wie in diesen albtraumhaften Welten von H.R. Giger. Gleichzeitig mischt sich immer wieder so eine gehörige Portion Poesie und auch wirklich Unendlichkeit in diese Zeichnungen. Was diesem unfassbaren Grauen auch optisch entgegengesetzt wird, das ist die Liebe und die Menschlichkeit, die Vater und Sohn miteinander verbinden. Also das sind ganz stille Momente, in denen dann auch so der Schein einer Kerze farblich das ganze Grau, dieses bodenlos Abgründige, das außen für so einen Augenblick wirklich zu verdrängen scheint. Und wenn sich die beiden in den Arm nehmen, dann ist das so eindringlich und so herzzerreißend, dass man wirklich heulen könnte. Und überhaupt ist, glaube ich, auch wirklich neben diesem Visuellen der große Verdienst dieses Comics klarzustellen, wie viel Mut und wie viel Kraft es in einem solchen Überlebenskampf bedeutet, wirklich ein Mensch zu bleiben. Also nicht zur Bestie zu werden, wie es die anderen hier schon lange geworden sind. Und insofern ist diese Graphic Novel tatsächlich auch eine, die einen nicht nur optisch sagenhaft beeindruckt und wirklich bildgewaltig kriegt. Es ist vor allem dieses Festhalten an der Hoffnung. Das scheint bis zum Schluss immer wieder durch und das macht diesen Band so groß, und zwar so groß, dass wirklich viele schon jetzt davon sprechen, dass wir es hier möglicherweise mit dem wichtigsten Comicband des Jahres zu tun haben könnten. Also verstörend und wirklich tief faszinierend.
Und vielleicht ja auch für viele ein Einstieg, dann mal Comic McCarthys Straße im Anschluss zu lesen, oder?
Definitiv, ja.
Manu Larsenet, der Comic Die Straße, übersetzt von Maria Berthold und Heike Drescher, ist im Reprodukt Verlag erschienen. 160 Seiten, kosten 25 Euro. Gesa, wir sind jetzt schon bei Comic McCarthy gewesen, am Ende der Welt, der Weltuntergang ist überstanden und jetzt ist auch schon vorbei, unsere Sendung.
Jetzt ist unsere Sendung vorbei. Wir sagen für heute Adieu. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.